WDR 5 Radio zum Mitnehmen.
Mit Liane von Billerbeck einen schönen guten Abend. In der Hauptstadt und in typisch Berliner Schnoddrigkeit formuliert, musste sie heute bei ihm antanzen. Wenn sie aber die oberste Chefin der deutschen Protestanten und er Bundesverteidigungsminister und Gentleman ist, dann klingt, sie hat das Gespräch angeregt, er hat sie dann eingeladen, wohl besser. Anlass war ihre Neujahrspredigt. Die Bischöfin und EKD-Chefin Margot Käßmann hatte darin eigentlich nur wiederholt, was schon immer ihre Ansicht war, dass der Einsatz in Afghanistan nach den Maßstäben der evangelischen Kirche so nicht zu rechtfertigen sei und dass man dort längst weg sein müsse. Das hat nun Empörung verursacht. Warum eigentlich? Auch zu Guttenberg formuliert manchmal ähnliche Gedanken, nur diplomatischer und neudeutsch, als Exit-Strategie für den Anfang vom Ende des Afghanistan-Einsatzes, der unter fraglos kriegsähnlichen Zuständen laufe, so Guttenberg. Dem Gespräch zwischen Bischöfin und Minister werden nun weitere folgen. Schön, schön. Aber vielleicht erübrigen sich derlei Debatten über Einsätze in den fraglos kriegsähnlichen Zuständen Afghanistans früher als gedacht. Aus banalen Gründen. Die deutsche Marine hat nämlich kaum noch Munition zum Ballern und musste sich beim Heer welche ausleihen. Endlos geht sowas nicht. Irgendwann wollen die dort ihre geborgte Munition zurückhaben. Also Frieden schaffen mit ungeladenen Waffen? Das könnte der Bischöfin gefallen. Die Themen in Politikum aus 2 mach 1. Zu früh gefreut. Hubertus Knabe kommentiert die Querelen bei der Linkspartei. Kann Obama sein Versprechen halten? Ein Interview mit dem Historiker Manfred Berg über die Schließung von Guantanamo. Bis das der Tod euch scheidet, seit 10 Jahren dürfen Frauen Bundeswehrsoldatinnen sein. Eine Bilanz von Paul Elmar Jöris. Und warum Schnee und Eis für die Politik ein Segen sind. Die Medienkolumne von Rainer Burchardt. Dass die Steigerung von Feind-Parteifreund lautet, das weiß man in allen Parteien und schon seit langem. Nur bei der Linkspartei schien der Umgang anders zu sein. Bis dann irgendwer die angebliche Liaison zwischen dem linken Sonnengott Lafontaine und der Kommunistin Wagenknecht ausplauderte. Spätestens seitdem wissen wir, die Linken sind auch nicht netter, so im Miteinander. Genervt von diesem Geschwätz zeigte sich auch der langjährige Parteichef Lothar Bisky.
Ich kann diese ganzen Denunziationen untereinander nicht ausstehen. Ich verachte sie. Ich will auch nicht wissen, wer das macht. Man kann damit nur mit einer klaren Haltung, sich nicht daran zu beteiligen, überleben.
Hubertus Knabe dürfte dieser Einblick ins linke Innenleben am wenigsten überrascht haben. Der Direktor der Stasi-Gedenkstätte in Berlin-Hohenschönhausen und Buchautor kennt sie schon lange, die Wahrheit über die Linken.
Es hätte alles so schön laufen können. Im Juni 2007 trat die WASG der Linkspartei bei und verhalf ihr so zur Ausdehnung in den Westen. Im September 2009 fuhr die Partei, die sich nun mit dem anmaßenden Namen Die Linke schmückte, bei der Bundestagswahl ein Rekordergebnis ein. Im Mai sollte der Erfolg mit dem Einzug in den nordrhein-westfälischen Landtag gekrönt werden und mit der ersten Regierungsbeteiligung in einem westlichen Bundesland. Doch daraus wird nun wahrscheinlich nichts. Die Partei, die die Zersplitterung der Linken überwinden wollte, zerlegt sich gerade selbst. Die Öffentlichkeit erhält in diesen Tagen einen ungewohnten Einblick in die politischen und persönlichen Abgründe einer erfolgsverwöhnten Partei. Was sonst durch Kaderdisziplin und Politmarketing verdeckt wurde, drängt plötzlich an die Oberfläche. Probleme, die die Partei seit langem mit sich herumschleppt. Da ist zunächst der schwelende Ost-West-Konflikt. Nach der erfolgreichen Bundestagswahl 2005 hat sich die Partei Geschlossenheit verordnet, um den Fusionsprozess nicht zu gefährden und auch im Bund eine Machtoption zu erhalten. Seit dem Sieg von Union und FDP brechen die alten Konflikte wieder auf. Hier die linken Sektierer im Westen, die den Kapitalismus möglichst schnell zu Grabe tragen wollen, dort die machterprobten Ex-SED-Funktionäre im Osten, die lieber regieren als opponieren möchten. Da ist zum Zweiten die ungelöste Programmfrage. Anders als 2005 vereinbart, hat die Linke bis heute kein Programm. Die zerstrittenen Flügel konnten sich nur auf sogenannte Eckpunkte einigen, die die umstrittenen Grundsatzfragen ausklammerte. Die Diskussion darüber hat man jetzt auf die Zeit nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen vertagt. Doch ist völlig unklar, wie man zu einer Einigung kommen will. Da ist drittens der Egozentrismus von Oscar Lafontaine. Der Heilsbringer aus dem Westen zeigt einmal mehr seinen ambivalenten Charakter. Rhetorisch hochbegabt geht es ihm vor allem um die Befriedigung seines ausgeprägten Egos. Wie 1999, als er sich nach seinem Rücktritt als SPD-Finanzminister in Schweigen hüllte, lässt er auch jetzt die Öffentlichkeit über seine Absichten im Unklaren. Die Niederlegung des Fraktionsvorsitzes im Bundestag kam ebenso überraschend wie sein Rückzug aufs Krankenbett. Für ein Essen mit Gregor Gysi hatte er Zeit, doch der heutigen Fraktionsklausur blieb er fern, angeblich wegen Arztterminen. Wie eine ägyptische Sphinx hüllt er sich in Schweigen, ob er die Linke weiterführen wird. Am 19. Januar will sich Lafontaine erklären. Es wäre verwunderlich, wenn er dabei seinen Rückzug aus der Politik verkünden würde, denn das hätte er auch schon eher tun können. In Wirklichkeit setzt er seine Genossen mit Liebesentzug unter Druck, um Widerstände gegen seine baldige Alleinherrschaft niederzuringen. Dietmar Bartsch, der sich Hoffnungen auf seine Nachfolge gemacht hat, wird wohl sein erstes Opfer werden. Dann ist auch bei der Linken Realität geworden, was sie den anderen immer vorgeworfen hat, dass der Westen den Osten übernommen hat.
In der bundesdeutschen Normalität angekommen, also Hubertus Knabe über die Querelen in der Linkspartei. Es war vor 8 Jahren nach den Anschlägen vom 11. September 2001, als die USA in Guantanamo auf Kuba ein Gefangenenlager einrichten, außerhalb des Landes und auch außerhalb jeglichen Rechts. Seitdem steht Guantanamo für Verletzungen von Menschenrechten im Namen der Terrorbekämpfung. Bis Ende Januar wollte US-Präsident Obama das Lager schließen. Ob er dieses Versprechen halten kann, gerade vor dem Hintergrund des knapp vereitelten Anschlages auf ein Flugzeug, das wollen wir jetzt von Professor Manfred Berg wissen. Der Historiker lehrt an der Universität Heidelberg amerikanische Geschichte und kennt sich durch viele Aufenthalte in den USA auch mit der gegenwärtigen amerikanischen Politik aus. Ich grüße Sie.
Guten Tag.
Warum macht Obama Guantanamo nicht einfach dicht?
Er hat außerordentliche Probleme in der amerikanischen Öffentlichkeit zu vermitteln, dass Terroristen oder vermutete Terroristen, die gegen die USA gekämpft haben, auf freien Fuß gesetzt werden. Es ist unklar, was mit den Gefangenen geschehen soll. Sollen sie in die Vereinigten Staaten gebracht werden, dann stellen sich erhebliche rechtliche Probleme. Es gibt im Übrigen erheblichen Widerstand an den jeweiligen Orten dort, also wohin die Gefangenen geschafft werden sollen. Also es gibt erhebliche Probleme, die die Einlösung dieses Versprechens erschweren.
Aber Barack Obama wollte als Präsident ja gerade mit den zwielichtigen Methoden der USA bei der Terrorbekämpfung aufräumen. Er wollte die auf einen rechtsstaatlichen Boden stellen und er hatte dafür sehr moralische Argumente. Wie groß ist denn nun der Gesichtsverlust, wenn er es nicht schafft, Guantanamo zu schließen?
Der Gesichtsverlust bei einem Teil seiner linksstehenden Anhänger wird sicherlich erheblich sein. Ich vermute allerdings, dass man ihm eine gewisse Frist einräumen wird. Wäre der Terroranschlag von Detroit erfolgreich gewesen, was er Gott sei Dank nicht war, dann glaube ich, wäre an eine Schließung des Guantanamo-Lagers im Augenblick gar nicht zu denken gewesen.
Der Attentäter, den Sie eben erwähnt haben, der nigerianische Attentäter auf das Flugzeug in Detroit, der ist wie die Hälfte der noch in Guantanamo verbliebenen Häftlinge im Jemen ausgebildet worden. Die Hälfte der Häftlinge in Guantanamo kommen direkt aus dem Jemen. Und nach einer Statistik der US-Regierung wird jeder fünfte der entlassenen Guantanamo-Häftlinge rückfällig oder steht zumindest wieder unter Terrorverdacht. Was soll denn nun mit ihnen geschehen, mit diesen Guantanamo-Häftlingen?
Die Schwierigkeit besteht darin, wenn er die Häftlinge aus Guantanamo in die USA bringen lässt, dann wird über kurz oder lang es nicht zu vermeiden sein, dass es zu Prozessen kommt. Und ob diese Prozesse, die dann nach Maßgabe rechtsstaatlichen Verfahrens stattfinden müssen, beispielsweise Aussagen, die auf Folter beruhen, Gehör finden können, das ist ein ganz großes Problem.
Aber die USA waren immer sehr stolz auf ihren Rechtsstaat. Sie waren ja 2009 5 Monate in den USA. Sie haben das schon so kurz angedeutet. Vielleicht können Sie das nochmal genauer sagen. Welcher Teil der US-amerikanischen Öffentlichkeit steht denn noch hinter dem Präsidenten, was die Schließung dieses ja illegalen Gefangenenlagers Guantanamo betrifft?
Wann immer die amerikanische Öffentlichkeit sich bedroht fühlt, gibt es Mehrheiten für eine Politik des Sicherheitsmaximums, wenn Sie so wollen. Und dann finden rechtliche Bedenken in solchen Fragen weniger Gehör.
Der militärisch-industrielle Komplex, der besitzt ja in den USA eine enorme Macht. Welche Rolle spielt er in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang mit der Schließung des Gefangenenlagers Guantanamo?
Es gibt kein besonders großes Interesse irgendeiner Lobbygruppe an Guantanamo. Eine andere Frage ist natürlich der War on Terror insgesamt. Hier haben wir Söldnerfirmen, hier haben wir natürlich Rüstungsproduzenten, die an einer hohen Bedrohungsperzeption interessiert ist. Guantanamo ist vor allem eine politische Frage. Die Republikaner versuchen, Obama als jemanden darzustellen, der in Sachen der nationalen Sicherheit nicht zuverlässig ist, der Rechtsprinzipien über die amerikanische Sicherheit stellt und versucht also hier politisch zu punkten.
Anders als andere europäische Staaten hat Deutschland eben keine ehemaligen Guantanamo-Häftlinge aufgenommen. Müsste das nicht zwingend geschehen, um auch ein Zeichen zu setzen, dass man eben dagegen ist und andere Prinzipien gegen Guantanamo setzt?
Man kann natürlich argumentieren, die Bundesrepublik war gegen Guantanamo und ist nicht dafür verantwortlich, den Amerikanern bei der Lösung dieses Problems zu helfen. Im Übrigen würden sich dann natürlich für die Bundesrepublik ganz ähnliche Probleme stellen. Was macht man mit den Leuten? Gewährt man ihnen gar politisches Asyl in der Bundesrepublik? Welchen Status sollen sie haben? Welche Freiheitsrechte sollen sie genießen? Kann man sie hier vor Gericht stellen? Das ist natürlich ein Problem, das keiner haben will. Das ist schon nachvollziehbar.
Ihr Fazit, Herr Professor Berg, wie lange wird es Guantanamo noch geben?
Also ich hoffe, dass es möglichst bald zugemacht wird. Ich bin eigentlich zuversichtlich, dass Obama diesen Mut aufbringen wird.
Wenn man das hört, was Sie eben gesagt haben, Herr Professor Berg, und wenn man sich das Gespräch in Erinnerung ruft, das wir gerade geführt haben, ist das das Prinzip Hoffnung, das da bei Ihrer Antwort regiert?
In gewisser Hinsicht schon das Prinzip Hoffnung, aber wir sollten auch nicht ganz übersehen, dass Barack Obama im Gegensatz zu dem Ruf, der ihm vielfach angedichtet wird, ein durchaus durchsetzungsfähiger Politiker ist. Er hat insbesondere im Zusammenhang mit der Gesundheitsreform etwas erreicht, was bislang noch kein anderer amerikanischer Präsident erreicht hat. Und insofern, glaube ich, ist diese Hoffnung nicht völlig unbegründet.
Der Historiker Manfred Berg von der Heidelberger Universität. Heute, am 11. Januar vor 8 Jahren, wurde das US-Gefangenenlager Guantanamo eingerichtet. Seit 10 Jahren dürfen Frauen einen Bund fürs Leben schließen, der ihnen bis dahin nur als Ärztin oder Musikerin offen stand, bei und mit der Bundeswehr nämlich. Vor 10 Jahren entschied der Europäische Gerichtshof, dass Frauen vom Dienst an der Waffe nicht ferngehalten werden dürfen. Das Urteil öffnete Frauen eine der letzten Männerdomänen und beendete einen Zustand, den manche Politikerin als Berufsverbot empfunden hatte. Ein paar Stimmen von damals.
Es ist ein Berufsverbot. Ich bin gegen Benachteiligung von Frauen und ich bin aber vor allen Dingen dagegen, dass man Frauen vorschreibt, was sie wollen dürfen.
Ich denke mal, dass da keine Ausnahmen gemacht werden dürfen, denn Frauen werden jetzt mit diesem Urteil eine Laufbahn einschlagen dürfen bei der Bundeswehr, die sie vorher nicht hatten. Sprich, sie dürfen Soldatinnen sein und dementsprechend müssen sie auch die Rechte und Pflichten in Anspruch nehmen.
Man wird jetzt sehr sorgfältig unter fachlichen wie unter rechtlichen, auch verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten abwägen müssen, in welchen Bereichen geht das. Jedenfalls, es muss ohne Diskriminierung von Frauen gehen.
Diesen wirklich großen Fragen folgten sofort die ganz kleinen, wie Paul Elmar Göris erinnert.
Du meine Güte, an was hatten die obersten Bedenkenträger im Verteidigungsministerium nicht alles gedacht? Natürlich war überprüft worden, ob es genügend Toiletten und Duschräume in den Liegenschaften der Bundeswehr gäbe. Antwort übrigens positiv, wenn man einmal von gewissen Engpässen in den Feldlagern bei Auslandseinsätzen absieht, gilt auch heute noch. Natürlich hatte man sich bei der israelischen Armee erkundigt, wie eine Kampfgemeinschaft im Gefecht reagiert, wenn die Soldatin verwundet wird. Und natürlich hatten die Verantwortlichen für Sporterziehung die Ausbilder noch einmal auf einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen im Grenzbereich der körperlichen Leistungsfähigkeit hingewiesen. Männer hören von selbst auf, wenn es nicht mehr geht. Sie lassen sich einfach fallen. Frauen dagegen rennen weiter, selbst wenn sie objektiv nicht mehr können. Also wurden alle Ausbilder darauf hingewiesen, dass sie besonders bei Rekruten weiblich auf Anzeichen von Erschöpfung zu achten haben. Zwei hohe Stabsoffiziere diskutierten über die Frage, wer an einer offenen Türe den Vortritt habe, der weibliche Untergebene oder der militärische Vorgesetzte männlich. Hier gab es doch offensichtlich eine Kollision zwischen militärischem Protokoll und den in Mitteleuropa geltenden Benimmregeln. All diese Fragen wurden hin und her gewendet und spielten keine Rolle mehr, als die Damen zur Truppe kamen. Die Integration der Frauen in die Streitkräfte verlief unaufgeregt. Nicht anders als in anderen Großorganisationen, die lange männerdominiert waren und in die nun Frauen vordrangen, die Polizei zum Beispiel. Die Frauen brachten allerdings bei der Bundeswehr ein Thema auf die Tagesordnung, das vorher in der Zeit der absoluten Männerdominanz sträflich vernachlässigt worden war, nämlich das Thema Vereinbarkeit von Dienst und Familie. Männer konnte man beispielsweise prima versetzen, da gab es keinen Widerspruch, die gingen von heute auf morgen von Norden nach Süden, von Westen nach Osten, so wie es die aktuelle Planung gerade mal vorsah. Schließlich hatte jeder Offizier eine Ehefrau und die kümmerte sich ja um alles. Und jetzt? Die Frauen sprachen ganz andere Themen an. Wie ist es am neuen Dienstort mit Kindergärten oder Schulen? Oder sie wollten Teilzeitarbeit, um mehr für ihre Kinder da zu sein. Alles Probleme, die auch schon vorher da waren, um die sich der Dienstherr aber nicht gekümmert hatte. Doch die Frauen, und das war der Unterschied, ließen anders als ihre männlichen Kameraden einfach nicht locker. Und plötzlich dämmerte es den Bürokraten im Ministerium auch, dass Auslandseinsätze Folgen für Soldatenfamilien haben. Fragen wurden aufgeworfen. Wie werden die Kinder einer Soldatin versorgt, wenn die mal eben für 6 oder 4 Monate auf den Balkan oder nach Afghanistan geschickt wird? Müsste der Dienstherr da nicht Internatsplätze bereitstellen oder sonst wie unterstützend eingreifen? Bei den Fragen der Vereinbarkeit von Familie und Dienst tut sich die Bundeswehr nach wie vor ungeheuer schwer. Vor 10 Jahren öffneten sich die Streitkräfte für die Frauen. Das lief ganz glatt oder, um es militärisch auszudrücken, keine besonderen Vorkommnisse. Die Frage der Vereinbarkeit von Dienst und Familie ist allerdings weitgehend unbefriedigend gelöst. Und da unterscheidet sich die Bundeswehr auch nicht vom Rest der Gesellschaft.
Paul Elmar Jöris mit seinem Fazit der Jahre, seit deutsche Frauen auch Soldatinnen sein dürfen. Als Kanzlerin aus dem Osten kennt Angela Merkel sie bestimmt noch, diese rhetorische Frage von früher. Und vielleicht hat sie in diesen schneereichen Tagen mal daran gedacht. Wer sind die 4 größten Feinde des Sozialismus? Antwort: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Gerade der Winter, zu dem ja üblicherweise Schnee und Eis gehören, wird auch nach dem Ende des Sozialismus gern als Katastrophe apostrophiert. Und gegen eine Katastrophe ist man ja machtlos, bekanntlich. Diese Machtlosigkeit nimmt die Deutsche Bahn gern in Anspruch und auch die Politik ist dankbar für Schnee und Eis, wie Rainer Burchardt in seiner Medienkolumne beschreibt.
Man kann es auch so sehen. Angela Merkel hat dieser Tage das, was der alte Fritz als Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Staatsführung betrachtete. Fortune. Was Helmut Kohls Krise 1989 beendete, nämlich die friedliche Revolution in der DDR, was Gerhard Schröders Wahlsieg 2002 sicherte, das Oderhochwasser, das ist für die selbst von eigenen Leuten kritisierte Kanzlerin dieser Tage das Schneechaos, zumindest vorläufig. eiskalt und stürmisch wie das Wetter, kam am Wochenende die in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung veröffentlichte, geharnischte Kritik an Merkels Führungsschwäche von 4 prominenten Unionsangehörigen aus den Bundesländern daher. Und dennoch, das Medienecho blieb gemäßigt, vielmehr geisterten Horrormeldungen über Schneekatastrophen auf die Deutschen nieder, als seien die letzten Tage der Menschheit gekommen. Man stelle sich vor, Schnee und Kälte, bisweilen auch stürmische Eiswinde. Und das ausgerechnet mitten im Winter. Schlagworte wie Hamsterkäufe, Notversorgung, Stromausfall, Schneeverwehungen, Staus ohne Ende, gefrorene Bahnweichen, Zugverspätungen und so weiter und so weiter schürten eine Hysterie nach dem Motto, endlich gibt es wieder etwas zu erleben. Die relative, jahreszeitlich bedingte Normalität geriet unversehens zur Sensation, Appelle an die Vernunft wurden als naive Mahnungen verworfen. Was Kinder früher als willkommenen Anlass für launige Schneeballschlachten begrüßten, wurde zur flächendeckenden Katastrophe. Dies vor allem, weil einige leichtsinnige Autofahrer, die es auch in früheren Jahren schon gegeben haben soll, entweder mit Sommerreifen unterwegs waren oder ihr Gefährt mit einem Schneepflug verwechselten. Die Unbelehrbaren blieben auf der Strecke. Mon Dieu, mehr war wirklich nicht, auch wenn auf Fehmarn ein Deich zu brechen drohte. Fast. Aber da schlechte Nachrichten im schnellen Mediengewerbe nun mal gute Nachrichten sind, wetterte es an allen Frontseiten der Zeitungen und in den News-Shows von Funk und Fernsehen. Ganz nebenbei, für viele Unbelehrbare auch das offenbar willkommene Dementi der Klimawarnungen von Kopenhagen. Doch das politische Unwetter an der Regierungsfront, der eigentliche Klimasturz zu Berlin, blieb zumindest bis heute eher eine Randnotiz. Dabei lässt das Donnerwetter des Unions-Männergruppenbildes mit Dame gegen Angela Merkel die eiskalte Klimalady Daisy wie eine hysterische alte Jungfer erscheinen. Angela Merkel müsse Führungsstärke zeigen, die Union verliere ihr Profil, der Wahlsieg sei reine Glückssache gewesen. Hinzu kamen dann auch noch Unionsministerpräsidenten, einschließlich des CSU-Mannes Seehofer, die endlich eine Koalitionsdisziplin einfordern, wie sie zu Zeiten des Bündnisses mit der SPD geherrscht habe. Und das alles via Medien, allerdings eher als zweite oder dritte Meldung. Politik scheint offenbar nur noch über im Wortsinne Schlagzeilen zu funktionieren. Pikant übrigens, anno 1999 hatte Angela Merkel, damals CDU-Generalsekretärin, das politische Ende Helmut Kohls mit einem Artikel in der FAZ eingeleitet. Tenor damals, seine Zeit sei vorbei, er habe jede Führungskompetenz verloren. Sollte das etwa nicht auch der Schnee von gestern sein?
Die Medienkolumne von Rainer Borchardt. Soweit Politikum am Montag. Redaktion Willi Schlichting, Technik Anja Gnad. Mein Name ist Liane von Willerbeck. Ihnen noch einen schönen Abend mit WDR 5. Machen Sie es gut.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.